Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine weitere Ausgabe des Suhrkamp Espresso Spezials, weil, das haben Sie schon mitbekommen, die Frankfurter Buchmesse zwar stattfindet, aber leider nicht in dem Rahmen, wie wir es gerne hätten. Also nicht ganz so groß, nicht ganz so prächtig. Aber wir wollen natürlich weiterhin die Bücher Ihnen hier antragen, die uns sehr am Herzen liegen. Und wir haben einiges rausgesucht. Vieles haben Sie bestimmt schon gesehen. Anderes kommt an dieser Stelle und wir betreten jetzt das Gebiet der internationalen Literatur und ich begrüße Sabine Erbrich und Frank Wegener bei mir. Guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir zu den einzelnen Büchern kommen, internationale Literatur, das ist ja so eine Überschrift. Was beinhaltet das denn alles bei Suhrkamp?
Das sind bei uns Literaturen in Übersetzung. Weltliteratur ist ein beladener Begriff, aber eigentlich ist das, was wir zu tun versuchen, worum wir uns bemühen. Komplexitätsbereite, vielgestaltige Literaturen sind da thematisch relativ offen, interessieren uns sehr für die Abenteuer der literarischen Formen, kann man sagen. Nach jüngster Zählung waren wir, glaube ich, bei 25 Sprachen angelangt, aus denen wir in den letzten Programmen so übersetzt haben. Und Schwerpunkte, die sich jetzt nicht zwingend in dieser Auswahl hier abbilden heute, aber sehr viel spanischsprachige Welt, das englischsprachige ist prominent, Frankreich spielt eine große Rolle, frankophone Literaturen und Osteuropa. Das wären so Markierungen und der Anspruch ist dann natürlich, Programme zu erschaffen, die zugleich kohärent und überraschend sind.
Und darauf, jetzt kommen wir nämlich zu den einzelnen Büchern. Frau Erbrich, das erste Buch, das Sie vorstellen werden, Marieke Lükers Reinefeld, Mein kleines Prachttier. Die Handlung, als ich es gehört habe, da denkt man sich, ja, das geht gut rein. Also Geschichte eines Tierarztes und einer jungen Tochter, so heißt es erstmal, auf dem Hof des Arztes, der behandelt da die Kühe und diese beiden finden zueinander. Das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich profanen Liebesgeschichte, aber ist nicht ganz so profan und läuft nicht ganz so rund. Warum?
Nein, profan oder Profanität ist, glaube ich, nicht das, worauf Marieke Lükers Reinefeld setzt in ihrer Literatur. Sie mag eher das Waghalsige. Und sie hat mit Mein kleines Prachttier quasi Nabokov ins 21. Jahrhundert katapultiert. Sie hat eine Lolita-Geschichte geschrieben. Das Mädchen ist 14 Jahre alt. Der Tierarzt ist Ende 40. Also es gibt eine große Altersdistanz. Es gibt natürlich auch einen Unterschied, was das Machtgefüge der beiden angeht. Es ist also eine sehr heftige und sehr pulsierende Geschichte. Es wird die Geschichte der fatalen Annäherung dieser beiden Menschen erzählt, die sich über einen Sommer lang entspinnt. Und das zeugt von einer gewissen animalischen Wucht, aber eben auch von einer moralischen Fragwürdigkeit. Marieke Lükers Reinefeld hat ja schon mit ihrem ersten Roman bewiesen, dass sie eben waghalsige Literatur sehr liebt. Was man sät, ist damals 2019 bei uns erschienen in der sehr betörenden Übersetzung von Helga van Beuningen, die kurz darauf auch mit einem der renommiertesten Preise für Übersetzung ausgezeichnet worden ist. Und der Roman ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden und hat auch den International Booker Prize verliehen bekommen, was tatsächlich sehr schade ist, weil ich finde, Marieke Lükers Reinefeld hätte ihn fast noch mehr für diesen sensationellen zweiten Roman verdient.
Welche Positionen übernimmt Leserinnen und Leser in diesem Buch? Sind nun wirklich jemand, der nur drauf guckt, oder muss man moralisch ständig mit sich kämpfen?
Man ringt tatsächlich mit sich, denn interessanterweise hat Reinefeld nicht die Perspektive der 14-jährigen Tochter dieses Bauern gewählt, sondern die des Arztes, okay. Was tatsächlich sehr mutig ist und was sie aber auf eine literarisch herausragende Weise getan hat.
Herr Wegener, Rachel Cusk, Der andere Ort. Also Geschichte klingt super. Frau will sich malen lassen. Der Frau muss es ganz gut gehen, weil es irgendwo so ein abgelegenes Haus ist, Küstengegend und so. Der Maler kommt, macht dann allerdings irgendwie aber nicht das, was vorgesehen ist. Also malt er nicht. Was ist los?
Ja, was ist los? Gute Frage.
Zeigen Sie uns das Buch mal.
Ach so, ich zeige das Buch mal. Genau. Ja, genau. Ich stelle das Buch hier mal hin. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Cover.
Wir machen es so hin.
Wir machen es noch besser in die Kamera, dann können alle es sehen.
Toll.
Sehr schön präzis und schwingungsfähig übersetzt von Eva Bonnet. Ja, was machen die da? Also sie erhofft sich eine Art Erlösung vielleicht, ja, dass er sie male, dass er das Geheimnis ihres Lebens und der Landschaft, in der sie da wohnt, in dieser Küstenregion lüftet, und er verweigert sich dem aber und führt sie so ein bisschen vor in ihrer Bedürftigkeit. Also er fraternisiert mit ihrem Mann, der eigentlich so gar keine artistischen Affinitäten zu haben scheint. Mhm. Und irgendwie hat man den Eindruck, er macht sich auch so ein bisschen an die Tochter ran, die quasi in der Blüte ihrer Jugend steht, was auch ihr dieser Frau, der Erzählerin, die Autorin ist, nicht entgeht. Und daraus entsteht eine Gemengelage und ein atmosphärisch hochentzündliches Kammerspiel.
Okay, kommt man da irgendwie aus dieser Geschichte wieder raus? Weil es klingt wie so eine richtige Einbahnstraße. Es wird immer schlimmer.
Die Hoffnung wird nicht preisgegeben, aber ich kann das natürlich nicht spoilern. Also
okay.
Die eine Person kommt nicht so gut heraus und die andere, nein, aber es ist in der Tat, da sind auf ziemlich, ziemlich heftig ambivalente Weise aufeinander bezogen. Und ob das Ende eine Art Erlösung darstellt, das sei dahingestellt. Aber die Hoffnung scheint auch bis zuletzt.
Ja. Okay, dann können wir gleich das nächste Buch hinstellen, das vom Cover gleich schon ziemlich genau oder auf jeden Fall so in Teilen zeigt, wohin die Reise gehen könnte, in Richtung Krieg nämlich. Wir sehen da Flugzeuge, wir sehen auch eine Taube da oben, aber da muss man schon genau hingucken. Phil Clay, Den Sturm ernten. Wir gehen mit dem Autoren in den kolumbianischen Dschungel, allerdings nicht allein. Es gibt vier Menschen, die wir dort begleiten, einer Mitglied der US Special Forces, dann ein, was habe ich mir aufgeschrieben, Journalistin, Patriot und Guerilla.
Paramilitär.
Paramilitär, wenn man das Wort nicht aussprechen kann, genau. Wie ist die Szenerie, in die wir da geworfen werden?
Düster. Also im Grunde ist es richtig, das ist der Ort, aber zugleich sind Afghanistan, Jemen, das sind auch Schauplätze dieses Romans. Mhm. Und es ist ein Ort, an den gelangen diese vier Menschen, deren Wege sich zum Teil überkreuzen, überlagern, die zum Teil einfach Teil ein und derselben eben düsteren Gemengelage sind. Und das ist ein ziemlich herber Abgesang auf, zum einen so eine Art groß imperialistisches politisches Streben irgendwelcher Großmächte. Zum anderen ist es eine sehr, sehr elementare Geschichte eigentlich über die Unmöglichkeit, Frieden zu finden, ja, in einer Welt, die für Frieden nicht geschaffen scheint. Das klingt ja sehr naiv, das so elementar zu formulieren. Im Original heißt das Buch Missionaries. Ja, also das sind die Missionare. Das ist zugleich so eine religiös aufgeladene Mission. Wir haben hier für den Titel das Bibelwort aus Hosea 8, Vers 7. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und die ziehen mit allerbesten Absichten in den Krieg, aber werden erfasst von so einer Art alttestamentarischen Wucht eines Krieges, der eigentlich so eine global agierende Maschine ist, kann man sagen. Mhm. Also der kommt gar nicht zum Stillstand. Die Leute geraten da hinein, aber sie führen keinen Krieg, sondern sie werden von diesem Krieg geführt. Und das wird anhand dieser vier Personen in dieser Geschichte mustergültig, würde ich sagen, durchexerziert. Aber das klingt jetzt so, als wären das Thesenträger. Mhm. Sind die nicht, sondern das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Clay weiß, wovon er spricht.
Ja,
Ex-Marine,
war
selber im Irak. Und hier in seinem Romandebüt, also da fließt sehr, sehr viel. Also natürlich ist es ein Werk der Fiktion, aber es fließt hier sehr viel grausame Wirklichkeitserfahrung mit ein. Übersetzt hat das Ganze Hannes Meyer, der Clays muskulöse Prosa sehr schön kräftig und mitreißend ins Deutsche übertragen hat.
Sehr, sehr viel mehr Fiktion ist in Ihrem nächsten Buch, Herr Erbrich, dran. Weiße Nacht heißt das. Helfen Sie mir nochmal bei der Aussprache der Autorin.
Besoir,
dankeschön. Es geht um die 28-jährige Ayami, ne, die ist Assistentin und zwar bei so einem, wie heißt es so schon, einem Hörtheater. Das muss leider zumachen. Große Verzweiflung und deswegen geht die Protagonistin mit wohl dem Chef dieses Theaters durch die Nacht. Und jetzt kommen Sie.
Ja, wichtig ist zu sagen, dass wir uns in Seoul befinden. Mhm. Vielleicht kann man kurz noch einen Exkurs zur Autorin machen. Und zwar hat Pessoa. Also es ist erstaunlich, dass sie noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, weil sie nicht nur Writer in Residence in Zürich war vor kurzem, sondern eben seit vielen Jahren zwischen Berlin und Seoul sich hin und her bewegt. Mhm. Sie lebt in beiden Städten. Wenn sie sich in Berlin befindet, schreibt sie ihre eigenen Bücher. Tatsächlich wurde auch Weiße Nacht in Deutschland verfasst. Mhm. Wenn sie in Seoul ist, wiederum übersetzt sie. Sie hat Kafka, Sebald und Christian Kracht und viele mehr vom Deutschen ins Koreanische übersetzt. Und insofern spielt Seoul also eine wahnsinnig wichtige Rolle. Interessanterweise hat sie das Ganze eben, während sie irgendwo im brandenburgischen Land war, verfasst. Aber wir befinden uns in Seoul, inmitten der Tage, der Hundstage. Also die Stadt zerfließt beinahe vor Hitze. Und Ayami, diese 28-jährige Frau, verliert ihren Job, weil eben dieses Hörtheater schließt. Sie ist auf der Suche, sie weiß nicht so recht, auf welcher Suche sie sich genau befindet, und streift eben durch die Nacht durch diese Stadt und trifft auf einen europäischen Kriminalautor, sie trifft auf eine Deutschlehrerin, auf wundersame Doppelgängerfiguren, auf surreale Traumgestalten, und das Ganze liest sich tatsächlich eben wie ein flirrender Fiebertraum.
Aber man kommt da noch mit, weil wenn so sich Realität, Fantasie und sowas vermischen, dann kann es ja auch manchmal holprig für den Leser oder die Leserin werden.
Es wird auf gar keinen Fall holprig. Also ich würde es eher als hypnotisch schöne Leseerfahrung bezeichnen. Mhm. Also man begibt sich in diesen Text. Es tauchen immer wieder Echos der Vergangenheit auf. Es gibt wiederkehrende Motive, die immer wieder aufscheinen, und man selbst kann eben diese Spuren dieser wiederkehrenden Echos und dieser Figuren nachempfinden.
Mhm. Frau Erbrich, das Ding ist ja, dass die Autorin eigentlich der Chemie zugewandt war. Ich glaube, sie hat sogar schon studiert. Wie bitteschön kommt man von der Chemie zur Schriftstellerei?
Aus Versehen. Pessoa hat einen Kurs des 10-Finger-Schreibsystems für den Computer belegt und wurde gebeten, einen Probetext in den Computer zu hacken. Und dabei ist wundersamerweise eine Kurzgeschichte entstanden, was sie selbst, glaube ich, am allermeisten überrascht hat. Und zu unserer großen Freude hat sie dann die Chemie ad acta gelegt und ist bei der Literatur geblieben. Ja, und wir freuen uns, dass jetzt zum ersten Mal auf Deutsch eben ein Buch von Pessoa vorliegt, übersetzt von Sebastian Bring.
Herr Wegener, letztes Buch in dieser kleinen Reihe, jetzt hier von Marien Daje, Die Rache ist mein. Eine Anwältin bekommt den Auftrag, eine Frau zu verteidigen, die angeblich ihre Kinder ermordet hat. Sie bekommt den Auftrag von dem Ehemann. Der Ehemann, glaubt die Anwältin, dass sie ihn irgendwie schon von früher kennt, man weiß es aber nicht so genau. Was passiert?
Eine Menge. Also sie hat nicht die Kinder angeblich, also die Kinder hat sie umgebracht.
Ach, hat sie richtig?
Ja, die okay. Kinder sind umgebracht, und dieser Mann, den sie von früher zu kennen scheint, ihr Vater suggeriert, da sei was Schlimmes passiert, als die beiden, er war 15, sie 12, glaube ich. Sie weiß das einigermaßen empört zurück, weiß es aber auch nicht so genau, fragt sich dann, wieso sucht er, gut situierter, reicher Mann, ausgerechnet sie, also jetzt keine so erfolgreiche Anwältin, die da irgendwie in Bordeaux praktiziert, warum sucht er sie auf? Und da beginnt schon das ganze Spiel mit Vermutungen, mit Zuschreibungen. Sie wird immer tiefer hineingesogen in diese Familiengeschichte. Das Ganze entfaltet auch eine gewisse Düsternis. Aber das Besondere an diesem Roman, die literarische Leistung und dann natürlich auch die Leistung der Übersetzerin Claudia Kalscheuer besteht darin, dass wir in so einer glasklaren Sprache immer weiter über Vermutungen, weitere Vermutungen und so weiter, in so ein Gespinst, in so ein Labyrinth aus Annahmen, Vermutungen, Spekulationen geführt werden, wo uns dann am Ende im Grunde der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Also im Grunde ist es eine Art Psychodrama, dem wir da ausgesetzt sind. Und Marien Diay ist eine Virtuosin der Ambiguitäten, also der Mehrdeutigkeiten, und das, also da ist sie auf ihrem Terrain, ja, und das wird hier mustergültig vorgeführt, und es hat diese Dimension des fein ziseliert psychologischen, und zugleich scheint mir das doch auch ein relativ prägnanter Blick auf gewisse Aspekte, gewisse Schichten des heutigen Frankreichs zu sein, der französischen Gesellschaft.
Rache, die ja im Titel auftaucht, ist nie was Schönes, würde ich mal sagen. Dürfen wir verraten, was für eine Art von Rache wir erleben?
Kann ich nicht spoilern.
Okay.
Also das ist,
Frau Erbrich, Herr Wegener, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren mit den Büchern, und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie natürlich auch alle anderen Surkamp Spezial und Surkamp Ausgaben, das machen Sie aber sowieso, können sich alles angucken. Wir bedanken uns, verabschieden uns brav. Tschüss.